7.
Vor Antus Foodstore standen ein paar neugierige Passanten und versuchten mit zwei Streifenpolizisten ins Gespräch zu kommen. Einer der beiden war François Schraube, ein untersetzter, dicklicher Typ mit auffallend kurzen Armen. Als er sah, wie der Ford Focus von Paul und Erkan stoppte, kam er sogleich zu ihnen herübergewatschelt. »Paul!« Mit jedem Schritt, den er sich dem Wagen näherte, grinste er breiter. »Wisst ihr, wer in Berlin ist?«
»Sag's nicht, wir wissen schon.«
Schraube hatte links und rechts jeweils ein silbernes Sternchen auf seiner Schulterklappe. Rekordverdächtig wenig für einen fast 50-jährigen Polizisten. Weil er ständig an Sportverletzungen laborierte, zumindest gab er dies vor, schob er fast ausschließlich Innendienst und wurde nur gelegentlich zu Hilfseinsätzen im Außendienst abkommandiert.
»Was ist denn passiert?« fragte Erkan.
»Die haben da drinnen einen erschossen, als der Laden brechend voll war. Gestern so gegen 18 Uhr. Mehr weiß ich auch nicht. Die haben mich nicht mal reingelassen. Sag mal, ist Murat wirklich beim BKA?«
»Kann sein.«
»Da müsst ihr doch wissen. Mensch, Erkan, der ist dein Bruder.«
»Eben.«
»Wer ist das denn?« fragte Paul und zeigte auf den anderen Streifenpolizisten im ankratzenden Rentenalter, der wie festgewachsen am Eingang stand.
»Der heißt Schwarze und ist ein Arschloch.«
Schwarze war eindeutig John Wayne-Fan. Jedenfalls versuchte er so zu gehen wie der König der Cowboys.
»Was ist denn passiert?« fragte Paul.
»Ein Mord ist passiert.«
»Aha.«
»Und?«
»Was und?«
»Mord an wem? Gibt's schon einen Ermittlungsansatz?«
Schwarze hob die Augenbrauen und rückte seine Hornbrille zurecht.
»Ist nur Nummer zu groß für euch.«
Er lächelte großväterlich.
»Abrechnung unter Vietnamesen?« fragte Erkan.
Schwarze schmunzelte zur Schraube hinüber.
»Guck dir die Bengels an.«
»Wie bitte?«
»Ich darf euch nichts sagen.«
»Weil du nichts weißt,« blaffte Paul.
»Aber wenn wir doch die Augen offen halten sollen,«
wandte Erkan ein und neigte den Kopf zur Seite.
»Das machen schon andere, mein Junge.«
»Du kannst gehen,« sagte Paul. »Tschüss.«
»Ich erzähl dir mal, was wir gehört haben,« sagte Erkan. »Wir haben gehört, dass ein pissender Elch mit einer Uzi rumgeballert hat. Wenn da was dran ist, wackelt dreimal mit dem rechten Ohr.«
Plötzlich lehnte Schwarze sich zurück, holte tief Luft und wieherte wie ein asthmakranker Esel.
»Gott verdamme ich, der war gut.«
Er wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel, setzte sich rückwärts in Bewegung und hob im Umdrehen die Hand zum Cowboy-Gruß. Schraube klopfte aufs Autodach.
»Hab ich's nicht gesagt? Als ich mir vorhin was zu essen geholt habe, hat er die Minuten gezählt.«
»Nachher kommt übrigens dieser Hasso Müller vom BKA zu einer Besprechung mit Preetz. Ich denk mal, das ist Murats Chef. Kennt ihr den?«
»Nee. Und wann soll diese Besprechung sein?«
15 Uhr, glaube ich.«
Erkan brüllte zu Schwarze hinüber, der inzwischen wieder neben dem Eingang eingerastet war.
»Vom Elch mit der Uzi werden wir natürlich nichts erzählen, Ehrenwort!«
Er blinzelte erst links, dann rechts und ließ die Pupillen zur Nasenspitze wandern.
»Parole Emil!« rief er,
startete den Motor und haute den ersten Gang rein. Das Funkgerät krächzte.
»Ringelblume 21 von Rosi?«
Paul griff nach dem Gegensprecher.
»Ja, Herr Ringelblume 21?«
»Hier Rosi, fahrt bitte in den Renettenweg 10 in Altglienicke, Familie Dübel. Ihr werdet von den Anwohnern erwartet. Einbruch in den Keller.«
»Altglienicke? Das ist Direktion 6.
Engpass.
Und wieso fährt da nicht erst eine Funkstreife vorbei?«
»Auch Engpass.«
»Ringelblume 21, wir haben verstanden.«
Paul hakte den Gegensprecher wieder ein.
»Warum müssen wir immer so einen Scheiß machen?«
Altglienicke lag fast bei Schönefeld. Sie brauchten eine halbe Stunde und als sie endlich den Renettenweg erreichten, war vom Engpass nichts mehr zu merken. Eine Streife war lange vor ihnen da gewesen und bereits wieder kurz vorm Abflug. Einen Einbruch gab es ohnehin nicht. Das Kellerfenster war schon im letzten Herbst bei Bauarbeiten beschädigt worden. Das hatten die Kollegen auch längst an Rosi weitergegeben. Als Paul sie jetzt deshalb anfunkte, sagte sie nur, »Nehmt euch mal nicht so wichtig, Jungs, ihr seid es nicht.« Inzwischen war es warm geworden. Die Sonne stand hoch über der Stadt. Frühsommer lag in der Luft.
»Ich kenne den Schwarze von früher«, sagte Paul. »Der war damals an meiner Grundschule für die Auswahl der Schülerlotsen zuständig.«
»Du warst mal Schülerlotse?«
»Nein, ich wollte, aber der hat mich nicht genommen. Für den war ich nicht sauber genug. Los, lass uns mal was essen.«
An der nächsten Ecke war eine Bäckerei. Erkan fuhr rechts ran. Auf dem Schild stand »Bäckerei und Konditorei Sigurd, 80 Jahre Qualität vom Feinsten«. Sie standen an einem Stehtisch, Erkan biss gerade in einen Vanilleplunder und fummelte an seinem iPhone herum, als sein Blick auf den Aufmacher der BZ am Zeitungsständer fiel. Mord am Hermannplatz. War toter Polizist. Krass, guck mal! Er legte das Handy zur Seite und griff sich die Zeitung. Ein großes Foto von Antus Food Store und ein kleiner Artikel darunter. Aber mehr als dass ein Mann im vollbesetzten Laden um ziemlich genau 18 Uhr erschossen worden war, wusste die BZ auch nicht. Steht gar nichts drin. Gib mal her. Erkan nahm den letzten Bissen, schob Paul die Zeitung rüber und ging zum Verkaufstresen, um dort zu bezahlen. Zwei junge Araber, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt, kamen in die Bäckerei. Sie drückten sich um den Stehtisch und blieben vor einer Eistruhe stehen. »Ey, das klemmt«, meinte der eine. »Entschuldigung?« Sie baten Paul, ihnen mit der Schiebetür zu helfen. Paul legte die Zeitung beiseite, kam zur Truhe und schob die Tür auf. Da klemmte gar nichts. Doch als er sich umdrehte, waren die Jungs verschwunden. Erkan stürmte gerade durch die Tür und die schon etwas ältere Verkäuferin rief, »Die haben ihr Telefon!« Eine Viertelstunde später trug Erkan einen zappelnden 12-Jährigen zum Auto, öffnete die Tür hinter dem Fahrersitz und warf den Kleinen auf die Rückbank. Seinen Freund hatte Paul bereits angefangen. »Mistviecher«, sagte Erkan, ließ sich hinter das Steuer fallen und untersuchte sein iPhone. »Eins ist klar«, sagte Paul und beugte sich zu Erkan rüber. »Die dürfen auf der Dienststelle auf keinen Fall erfahren, dass dein Handy von den zwei Pissern gezockt wurde. Niemals. Die müssen eine Anzeige kriegen. Denk dir was aus, ist dein Handy.« Im Radio liefen die letzten Takte von Ricochet von den Shiny Toy Guns. Plötzlich sagte Paul, »Wir sind doch die letzten Ärsche. Erst schickt uns die Kuh ans Ende der Welt und dann müssen wir uns mit diesen Vollidioten rumschlagen.« Er trat gegen das Handschuhfach, woraufhin die Klappe aufsprang und sich nicht mehr schließen ließ. »Scheißkarre!« Erkan drehte das Radio lauter. »Hör mal, da ist Nina.« Und das war On Stage mit Nina Lohmann. Nicht vergessen, morgen Abend ist die große Radio 3 Party im Columbia Club. Es gibt noch Restkarten. Und jetzt geht's weiter mit dem schönen Robert. Danke, Nina. Übrigens, Leute, ihr könnt meine bezaubernde Studiopartnerin ja nicht sehen. Wie auch. Aber ich sage euch, Jacqueline Bisset mit Ende 20, nur in Blond. Und die Figur, puh. Wie Angelina Jolie.
Danke, Robert. Und du siehst aus wie Peter Hanna mit einer Überdosis Viagra.
Robert lachte und fuhr den nächsten Song hoch.
Hat echt eine gute Stimme, sagte Erkan.
Paul machte das Radio aus.
Ich wünsche diesem Robert, dass er mal in den Käfig mit lauter geilen Gorilla-Männchen gesperrt wird.
Dann schaute er nach hinten. Wir bringen euch jetzt zu euren Eltern. Wo wohnt ihr? Die Jungs schwiegen. Gut, dann kommt er halt in den Knast.
Hä? Knast? Ihr könnt den Bullen gar nichts beweisen.
Wir sind die Bullen, Freundchen.
Niemals, die Bullen haben viel bessere Autos, sagte der Größere. Ihr seid wahrscheinlich Streetworkers oder so, meinte der Kleinere.
Erkan holte seinen Dienstausweis raus und hielt ihn den Jungs vor die Nase.
Könnte gefälscht sein. Und wenn nicht, dann machen wir Aussageverweigerung,
ergänzte sein Freund. Sie klatschten sich ab.
Ich hab keinen Bock mehr, murmelte Paul und glotzte nach draußen.
Herr Polizist, wir müssen noch Hausaufgaben machen, meldete sich der Kleinere schließlich.
Erkan lachte auf. Ach ja? Du kannst doch noch nicht mal lesen.
Na und? Aber rappen? Hör mein Wort, Massenmord, ihr seid die Opfer, ab sofort. Halt die Klappe, brüllte Erkan und schaute zu Paul.
Was machen wir mit denen?
Paul zuckte mit den Schultern.
Wer war denn die Bitch im Radio? Fragte der Größere. Hat die echt so Titten wie Angelina Jolie?
Wieder eine Pause.
Wenn sie echte Polizisten sind, machen sie dann auch so geheime Aktionen mit Abhören und so, wie im Film?
Leider nicht, dachte Paul. Aber er sagte es nicht, sondern setzte sich unvermittelt auf. Was ist denn los? Fragte Erkan. Geht dein Handy wieder? Kann man damit auch Sprachaufnahmen machen?
Ja, warum?
Ich weiß, was wir machen. Er drehte sich wieder nach hinten. Sollen wir euch jetzt aufs Präsidium mitnehmen oder schwört ihr, dass ihr nicht mehr so einen Scheiß baut? Dass ihr immer brav zur Schule geht, Omis über die Straße helft und bessere Menschen werdet.
Wie wird man das? Fragte der Kleinere.
Hab ich gerade gesagt. Die Jungs schauten einen Moment lang verwirrt, dann hoben sie in Windeseile die Hände.
Beim Tod von meiner Mutter, ich schwöre. Ich schwöre auch, aber in echt.
Paul stieg aus und öffnete die Hintertür. Wie von der Tarantel gestochen, sprangen die beiden aus dem Wagen und rannten johlend davon. Paul setzte sich wieder.
Bist du bescheuert? Die haben mein Handy geklaut. Jetzt rennen die zu ihren Kumpels und sagen, ey Habibi, wir haben gerade zwei Bullen gefickt. Scheiß drauf. Wir wollen doch wissen, was die Soko bei Priez bequatscht, oder?
Schon.
Los, Alter, gib Gummi, wir müssen nochmal zur Bäckerei.